Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster. In dieser heutigen Podcast-Folge tauchen wir wieder in die Welt der Englischgrammatik ein. Heute geht es um verschiedene Vergangenheitsformen. Da dieses Thema doch etwas umfangreicher ist, habe ich es für euch auf zwei Teile aufgeteilt. Ihr werdet wahrscheinlich schon innerlich stöhnen, schon wieder Grammatik, Hilfe, warum brauche ich denn unbedingt diese dämlichen Zeitformen, warum muss das denn sein? Tja, die Kurzantwort lautet, weil es eben wichtig ist. Ausführlicher betrachtet ist das Wissen bzw. zumindest ein Grundwissen und Verständnis über die jeweilige Grammatik einer Sprache und besonders deren korrekten Anwendung der Zeitformen doch wirklich absolut notwendig, um die Sprache richtig zu verstehen und sicher sprechen zu können. Ein grundsätzliches Verständnis also und ein fundiertes oder auch umfassendes Wissen über den Aufbau und die Anwendung der verschiedenen Zeitformen in Englisch erleichtert dein Verständnis der Sprache insgesamt. Und vor allem ermöglicht es dir, dich entsprechend gewandter auszudrücken. Das wollen wir ja. Ne? Also das ist ja nicht nur für die Schule wichtig oder für Prüfungen oder Abschlussprüfungen oder für Sprachzertifikate im Studium und Weiterbildung wichtig. Es ist vor allem echt essentiell in der heutigen Arbeitswelt und im Beruf. Aber auch im sozialen Umfeld, ja, in der Freizeit, auf Reisen, im gesamten Medienbereich ist ein gutes Verständnis und Ausdruckfähigkeit der englischen Sprache heutzutage immer wichtiger und ja, doch ein Muss. Dazu gehört quasi die Grammatik als Betriebssystem und als Grundbaustein einfach dazu, wie ich in der letzten Episode schon sagte. Vokabeln, die kommen eigentlich erst an zweiter Stelle. Ja. Also, in der letzten Podcast-Episode habe ich euch auch vieles erklärt über die zwei Gegenwartsformen. Simple Present zum einen, das ist die einfache Gegenwartsform für Fakten beispielsweise. Und dann das Present Progressive, das ist die Verlaufsform der Gegenwart für Tätigkeiten, die gerade jetzt stattfinden. Ich werde euch heute vieles über die zwei wichtigsten englischen Vergangenheitsformen erklären. In der nächsten Podcast-Episode kommen dann die restlichen Vergangenheitsformen dran. Hier erstmal eine Übersicht, was ich euch heute so alles erzählen werde. Also zum einen, in welchen Fällen du die einfache Vergangenheit, also das sogenannte Simple Past, verwenden musst, in welchen Fällen du die Verlaufsform der Vergangenheit, das Past Progressive, verwenden musst, warum und wann diese Unterscheidung der beiden Vergangenheitsformen wichtig ist, wie du diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden kannst, welche guten Übungsmöglichkeiten es für dich gibt und was du dabei beachten solltest. Ihr werdet vielleicht die Übersicht der verschiedenen Zeitformen noch kennen von der letzten Podcast-Episode. Ich zähle sie euch gleich noch mal ganz kurz auf. Dann gehen wir auf die zwei wichtigsten Vergangenheitsformen ein und ich erkläre sie euch ganz genau und wann und wie und warum ihr sie anwendet. Also hier die Übersicht, die Gegenwart, wie gerade gesagt, also das ist das Simple Present und das Present Progressive. Statt Progressive kann man ja übrigens auch Continuous sagen. Das ist egal. Ne? Es hat sich aber jetzt Progressive irgendwie eingebürgert. Dann die erste Vergangenheit, da gibt es das Simple Past. Das kann man auch umdrehen. Das kann man auch Past Simple sagen. Das ist das Gleiche. Auch hier gibt es eine Verlaufsform Und die Verlaufsform der ersten Vergangenheit lautet Past Progressive. Es gibt eine zweite Vergangenheit, das ist das Present Perfect und das Present Perfect Progressive. Und die dritte Vergangenheit, die heißt in Englisch Past Perfect und das Past Perfect Progressive. Also ihr seht, es gibt hier überall Verlaufsformen. Dann Zukunftsformen natürlich ja auch. Da gibt es die Will Future, die Going to Future, das Simple Present und das Present Progressive. Genau wie in Deutsch auch, das kann ich auch für die Zukunft nehmen. Alle Zeitformen gibt es übrigens, wie ihr vielleicht noch wisst, sowohl in aktiver Form als auch passiver Form, damit es nicht langweilig wird. Jo, dann, in welchen Fällen musst du die einfache Vergangenheit, das Simple Past, denn verwenden? Also, das Simple Past wird benutzt, um über abgeschlossene Ereignisse und Situationen zu sprechen, die in der Vergangenheit passiert sind. Also egal wann in der Vergangenheit, ob das jetzt vor 5 Minuten war oder gestern oder in der Steinzeit oder bei den Römern passiert ist oder vor 100 Jahren. Das ist egal, Vergangenheit ist Vergangenheit und dazu wird Simple Past benutzt, um über abgeschlossene Ereignisse und Situationen zu sprechen. Simple Past wird benutzt auch, um über Dinge zu sprechen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit passiert sind. Der Zeitpunkt wird dabei genannt. Manchmal wird der Zeitpunkt aber auch nur impliziert. Dadurch, dass ich sowieso dann die Vergangenheitsform benutze, ist es dann schon klar, dass das abgeschlossen ist, dass das vorbei ist. Mit dem Simple Past verweist man auf bestimmte mehr oder weniger zeitlich festgelegte Vorgänge in der Vergangenheit. In jedem Fall ist der Vorgang abgeschlossen, wie gesagt. Simple Past wird dann auch für aufeinanderfolgende Geschehnisse in der Vergangenheit benutzt, egal wie lange sie her sind. Im Vergleich mit Deutsch, ja, das Simple Past entspricht dem Deutschen meistens dem sogenannten Perfekt. Also in Deutsch benutze ich sage jetzt einfach mal die zweite Vergangenheit. So kann man sich das vielleicht besser merken, ohne sich jetzt diese grammatikalischen Fachbegriffe merken zu müssen. Also zum Beispiel in Englisch nehme ich die erste Vergangenheit mit dem Signalwort hier yesterday, zum Beispiel it rained yesterday. Ja, es hat gestern geregnet. Ja, ist vorbei. Oder the parcel arrived yesterday. Das Päckchen ist gestern angekommen. Also hier ist es auch ganz interessant. In Englisch nehme ich die erste Vergangenheit von dieser Verbform. Ganz einfach. Und in Deutsch habe ich hier perfekt. Also hier, es hat gestern geregnet. Dann nehme ich eine Form von haben. Oder das Päckchen ist gestern angekommen. Dann nehme ich eine Form von sein. Also so einen Unsinn gibt es zum Glück in Englisch nicht. Ich sage immer, ja, seid froh, dass ihr nicht Deutsch lernen müsst. Also sowas zu erklären ist einem Außenstehenden wirklich schwierig. Genau, also Simple Past entspricht also nicht nur der deutschen ersten Vergangenheit. Klar, weil ich könnte ja auch sagen, es regnete gestern. Ja, oder das Paket kam gestern an. Ne? Aber so redet hier fast kein Mensch mehr, also höchstens noch in Schriftdeutsch. Und im normalen Sprachgebrauch sagen wir einfach, ja, es hat gestern geregnet oder das Päckchen ist gestern angekommen. Ja, also das hat sich ein bisschen verschoben, aber in Englisch ist man noch bei Simple Past geblieben. Und also Simple Past entspricht nicht nur der deutschen ersten Vergangenheit, die im alltäglichen deutschen Sprachgebrauch heutzutage nicht mehr viel Platz findet, sondern auch in vielen Fällen auch der deutschen zweiten Vergangenheit. Ja. Und weil eben ne, das Simple Past, also die Verben im Simple Past, die stellen ja alle abgeschlossenen Handlungen dar. Ja, also es reicht durchaus im Englischen die Verwendung der ersten Vergangenheit. Natürlich gibt es also, wie gesagt, auch passiv, Simple Past Passiv, wie auch in den Gegenwartsformen kann hier im Passiv auf ja, unpersönliche und distanzierte Art und Weise über Fakten und Daten und Prozesse berichtet werden. Und passiv wird, wie in der letzten Episode gesagt, deswegen in der englischen Sprache nicht gerne benutzt und sollte nur dann genommen werden, wenn es gar nicht anders geht. Ja, dann kommen wir dazu, wie Simple Past überhaupt gebildet wird. Hier erstmal die guten Nachrichten, nämlich das He, She, It, das Es muss mit, das fällt ersatzlos weg. Yay, genau. Also die Verbform der dritten Person Singular, wie man so schön sagt, also er, sie und es, in der ersten Vergangenheit ist genau dieselbe wie für alle anderen Personen. Ne? Also da gibt's nichts. Es gibt nur eine Verbform, die für alle Pronomen gilt. Ne? Also das vermaledeite S am Ende des Verbs, das könnt ihr getrost in der Gegenwart jetzt erstmal lassen. Das braucht man dann vielleicht wieder im Present Perfect, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Okay, also im Simple Past fällt das sowas von weg. Also in Deutsch habt ihr ja zum Beispiel ich brachte, du brachtest. Er brachte, sie brachte, es brachte, wir brachten, ihr brachtet, sie brachten, ja, Blumen mit, sage ich jetzt mal. Okay, also da habt ihr gemerkt, ich habe für alle Personen habe ich irgendwie eine verschiedene Verbform. Ne? Ich brachte, du brachtest, ne? Und so furchtbare Geschichten. In Englisch ist das ganz easy, nämlich I brought, you brought, he brought, she brought, it brought, we. You brought, they brought flowers. Yay, wunderbar. Also es ist wirklich, ne? Dein Verb ist hier für alle Pronomen, für alle Personen absolut gleich. Ne? Das ist dann piepschnurz wurscht, wer Blumen mitgebracht hat, das ist dann immer brought. Ja, also da habt ihr dann schon gemerkt, ne? So holla, da war doch was mit unregelmäßigen Verben und regelmäßigen. Was war das denn nochmal? Genau, also das Simple Past von regelmäßigen Verben, das wird mit der Endung ed gebildet. Also in Deutsch ist es ja im Prinzip auch, da gibt es auch regelmäßige und unregelmäßige Verben. Ne? Ja, gibt es tatsächlich, nämlich zum Beispiel kaufen. Ja, kaufen ist regelmäßig, da hänge ich ans Ende nur ein te dran, also kaufen, kaufte. Ja, also mit te als Endung. Und also so ungefähr im Vergleich, ja, also die Verben stimmen aber nicht überein. Also regelmäßige Verben in Englisch, die werden in der ersten Vergangenheit mit ED gebildet. Also wenn sie in der ersten Vergangenheit mit ED dann am Ende gebildet werden, dann auch in der zweiten Vergangenheit. Also da, ne, also einmal mit ED, immer mit ED. Okay, dann kommen wir zu den unregelmäßigen Verben im Simple Past. Also hier sind auch manche englische Verben, die sind genauso wie deutsche Verben unregelmäßig. Also ich habe auch in Deutsch unregelmäßige Verben, nämlich zum Beispiel gehen. Das sage ich ja nicht gehte, ne, sondern ging. Also, ne, das gibt es in Englisch dann genauso. Also die unregelmäßigen Verben bilden in Englisch also die Vergangenheit nicht mit der Endung ed. Das wisst ihr schon, ne? Zum Beispiel, also ging heißt ja in Englisch went. Also, was ich hier mega wichtig finde, ich kann es gar nicht oft genug sagen, die genaue deutsche Übersetzung der unregelmäßigen und der regelmäßigen Verben, das ist mega wichtig. Also, ihr kennt ja diese, ich sage jetzt einfach mal wirklich dämlichen Tabellen. Ihr habt dann ganz links, dann im Infinitiv, also in der Grundform, irgendein eure englischen Verben. Und dann kommt die erste Vergangenheit in der ersten Spalte, also in der nächsten Spalte, dann wieder in der nächsten Spalte kommt dann die zweite Vergangenheit. Und rechts habe ich dann die Grundform des Verbs in Deutsch stehen. Ja, das nützt mir leider nichts zum Lernen, ganz ehrlich, weil dann steht da zum Beispiel sehen. Okay, ne, dann steht dann links dann dort sie, in der ersten Vergangenheit dann so und dann in der zweiten Vergangenheit sien. Aber ihr müsst das richtig übersetzen. Sehen heißt sie, das ist schon okay. Aber so heißt sah, ne, also ich sah einen Vogel im Garten, ja. Und dann sien, Ne? Das heißt dann gesehen. Also sehen, sah, gesehen ist see, saw, seen. Und so und nicht anders ist, muss man das lernen, meiner Meinung nach. Wenn ich immer nur lerne sehen, see, saw, seen, ich meine, das ist ja schön, ne, wenn man das so als Sprachmelodie abgespeichert hat, ne? So bring, brought, brought oder forget, forgot, forgotten. Ne? Wenn ich das alles so lerne, ist ja schön und gut, aber ich merke das jeden Tag in meinem Unterricht, dass auch fortgeschrittene Leute, die das vor Jahren so gelernt haben, die können das heute nicht abrufen. Das kannst du vergessen. Die können das nicht abrufen. Die gehen dann immer so gedanklich, oh Gott, wie war das? Ach ja, sehen, wann war das in der ersten Vergangenheit? Ach ja, das war, glaube ich, so. Okay. Bis dahin ist der Zug abgefahren und der Vogel im Garten ist dann auch schon lang wieder weg. Also, es nützt nichts. Also, ihr müsst das wirklich korrekt übersetzen. Und zwar jedes einzelne Wort. Also, ne, ich fuhr spazieren oder ich fuhr gestern nach München oder sowas. Ne? Ich ging einkaufen. Ich meine, es gibt es in Deutsch noch. Ne? Das ist ja noch da. Klar, es wird in Deutsch jetzt nicht im Alltag so gesprochen. Das gebe ich zu. Aber es ist schriftlich noch da. In der Schule wird es auch noch gelernt. Und man braucht wirklich, um das, diese Vokabeln, diese Verben sich richtig merken zu können und vor allem auch die Anwendung zu verstehen und sich zu merken und die abrufen zu können, da muss ich das so übersetzen. Und zwar hin und her. Ne? Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Hin und her und hin und her. Also bitte diese Tabellen der unregelmäßigen Verben, aber auch eure regelmäßigen Verben bitte komplett übersetzen. Ja, ganz wichtig. Schreibt es halt einfach oben drüber, die deutschen Worte jeweils. Ja, also nicht nur die deutsche Grundform des Verbs und die dazugehörigen englischen Worte im Infinitiv und der beiden Vergangenheitsformen lernen, sondern wirklich immer mit der korrekten Übersetzung. Dann habt ihr wirklich eine viel bessere Merkfähigkeit und Abrufbarkeit, wenn du die korrekte deutsche Verbform mit dem jeweiligen englischen Verb zusammenlernst. Na, dann kann man das nämlich auch zusammen abrufen. Na? Okay. So, was ihr dabei auch üben müsst und euch anschauen müsst, das ist eben die Rechtschreibung. Also bitte hier auf die Rechtschreibung achten. Ihr kennt es in Englisch. Ja, das ist alles ein bisschen anders. So, dann noch etwas Gutes, nämlich diese regelmäßigen bzw. unregelmäßigen Verben. In der ersten Vergangenheit braucht ihr nur in Aussage setzen. Also nicht nur die Geschichte mit dem He, She, It, das Es muss mit, das fällt ersatzlos weg. Nein, diese regelmäßigen bzw. die unregelmäßigen Verben, die ihr immer meint, oh Gott, die muss ich alle lernen. Ja gut, Leute, die braucht ihr nur in Aussagesätzen. Die braucht man nicht in verneinten Sätzen und auch nicht in Fragesätzen in der ersten Vergangenheit. Ja, also in der ersten Vergangenheit braucht man diese Verbformen nur, ne? Ne? Zum Beispiel, also, I went shopping. Oder I arrived yesterday. Also, went ist ja ein unregelmäßiger Verb, arrived wäre regelmäßig. Aber wenn ich das verneine, ja, dann, also, I went shopping yesterday, dann wird daraus in der Verneinung, I did not go shopping yesterday. Ja, also der übernimmt das did, die Vergangenheit, dann habe ich das not als Verneinung drin und nach dem did ist immer die Grundform des Verbs, ist immer Infinitiv. Also in so einem ganz alten Deutsch ganz, ganz fürchterlich, aber es gibt's noch, ne? Ich tat nicht gehen. Ja, also und da habe ich ja auch die Grundform in Deutsch. Ich sage immer, wenn ich in Deutsch die Grundform habe, dann habe ich die eigentlich in Englisch auch immer. Also, ne, in der Aussage nochmal, I went shopping yesterday. In der Verneinung ist es dann, I did not go shopping yesterday. Also da seht ihr, ne? Und in der Frage wäre es dann, did you go shopping yesterday? Also auch hier wieder did, das übernimmt ja die Vergangenheit und go ist dann in der Grundform. Oder zum Beispiel, ne, was wir vorhin gesagt haben, I arrived yesterday. In der Verneinung wäre das dann I did not arrive yesterday. Oder dann in der Frage, did you arrive yesterday? Ja? Also die regelmäßige bzw. unregelmäßige Verbform in der ersten Vergangenheit braucht ihr nur in Aussagesätzen. Okay? Gut. Wie hat man das früher immer so schön gesagt? Schreibt es euch hinter die Löffel. Dann die Abkürzung did not, ne, oder didn't. Ja? Wann ja, wann nicht. Ja, also beim Sprechen ist das durchaus okay, vor allem in informellen Situationen, also da, wo es nicht so formell zugeht. Und ja, aber bitte auf keinen Fall oder nicht wirklich in formellen Situationen. Und nur ganz bedingt in beruflichen Situationen, beispielsweise Meetings. Ja, wenn ich immer alles abkürze, dann reden auch die Englisch-Muttersprachler auch schnell. Also, wenn ich aber alles ausspreche, keine Abkürzungen verwende, dann kann ich so ein English Native Speaker gegebenenfalls verlangsamen. Und vor allem, ich habe auch eine bessere Verständigung mit Non-Native Speakers, also mit Leuten aus, keine Ahnung, Argentinien oder sonst wo, für den Englisch ja auch die zweite oder vielleicht dritte Sprache ist. Und vor allem bitte keine Abkürzungen verwenden in der schriftlichen Kommunikation, bei E-Mails oder Dokumenten und so weiter, also alles so im Business English. Bitte tunlichst keine Abkürzungen verwenden. Gut, also nochmal ganz kurz Aussagesätze, zum Beispiel I went shopping im verneinten Satz I did not go shopping yesterday oder dann in der Frage did you go shopping? So, und da merkt ihr ja auch, ne, mit dem did, das ist auch übrigens für alle Pronomen, für alle Personen ist das gleich. Ja, und did übernimmt die Vergangenheit, der Rest ist dann im Infinitiv, also euer Verb. Also, ne, did I go shopping? Did you go shopping? Did he go shopping? Did she go shopping? Did it go shopping? Gibt es nicht, aber did we go shopping? Did you go shopping? Also für die Mehrzahl dann und did they go shopping? Gut, also did übernimmt hier die Vergangenheit. Das ist auch für alle Personen absolut gleich. Also bitte niemals did you went. Ne? Das wäre doppelt gemoppelt. Das braucht's nicht. Did you go? Gut, im Simple Past gibt es natürlich Signalwörter. Das ist ja mal ganz nett. Und zwar a go. So am Ende des Satzes ist das immer zum Beispiel 2 years ago, 2 days ago oder sowas. 50 years ago. 6 weeks ago oder sowas. Na, also in Deutsch habe ich das Wörtchen vor am Anfang der Zeitangabe, also vor 6 Wochen oder vor 80 Jahren oder sowas. Also bitte verschluckt dieses deutsche vor. Und es ist dann wie in der Grundschule eins gemerkt und nimmt es bitte nach hinten zum Satzende mit und dort heißt es dann a go. Ja, weil bitte nicht sagen for 6 years, weil das würde dann heißen für 6 Jahre. Ne? Aber ihr wollt ja sagen vor 6 Jahren, das ist dann 6 years ago. Also da bitte auch darauf achten. Gut, also ago ist ein Signalwort im Simple Past. Dann zum Beispiel in 2001. Ja, also so im Jahre 2001, da ist das und das passiert. Dann last year, klar, ne? Last month, last week oder yesterday. Solche Worte, das wären dann doch typische Signalwörter für Simple Past. Also das sind ja Sachen, die sind abgeschlossen, die sind vorbei, die sind sowas von vorbei, das kommt nicht wieder, das ist rum. So, und also die Zeitangaben, na, auch hier genau wie in der Gegenwart auch, also wenn es ganz, ganz wichtig war, also last week, I saw my friend. Ja, ich könnte aber auch sagen, I saw my friend last week. Das ago kommt aber bitte immer ans Ende. Gut, da noch ganz kurz, aber da gehen wir dann später in einer anderen Episode nochmal drauf ein, das ist das used to. Also das wird verwendet, um über Dinge zu sprechen, die oft in der Vergangenheit passiert sind, aber jetzt nicht mehr. Also, das ist dann auch dieses used to und dann kommt Infinitiv vom Verb, also die Grundform. She used to go dancing every week. Ja? Also früher ist sie immer tanzen gegangen, jede Woche. Gut, das ist aber jetzt wieder auf einem anderen Dings. Das, ja, ich habe es jetzt bloß einfach mal hier in Simple Past mit rein, der Übersicht halber. Gut, wie gesagt, also Simple Past, da gibt es ja aktiv und passiv. In der passiven Form, das wird gebildet, also mit der Simple Past Form von to be, also von sein. Das wäre also I was oder he was, she was oder it was. Also für die vier Pronomen, für die vier Personen sage ich was. Ja, genau wie in Deutsch war. Ich war, er war, sie war, es war. Dann nehme ich in Englisch was. I was, he was, she was, it was. Und für alle anderen Pronomen oder Personen nehmt ihr bitte were. Ne? Also you were. Und zwar in der Einzahl oder Mehrzahl oder we were oder they were. Ja, okay. Dann nimmt also der Passivform von Simple Past, also immer die richtige Form von to be, also was oder were. Und Verb ist dann wie in der Gegenwart dann auch im Passiv. Also das ist dann immer in der zweiten Vergangenheit. Gut, okay, da auch hier bitte auf regelmäßige oder unregelmäßige Verbformen dann achten bei der Bildung des Passivs. Und genau, also dann haben wir ja bei der Gegenwart ja auch nochmal angesprochen mit dem there is und there are, also es gibt entweder irgendwas, dann gibt es irgendwas in der Einzahl oder es gibt irgendwas in der Mehrzahl, there is und there are. Und das gibt es natürlich auch in der Vergangenheit, there was, also es gab. Dann irgendwas in der Einzahl und there were, dann gab es irgendetwas in der Mehrzahl. Gut, also das war schon mal so die Übersicht zu Simple Past. Dann gehen wir jetzt zur Verlaufsform der Vergangenheit, das Past Progressive. So, in welchen Fällen musst du die Verlaufsform bzw. Ing-Form, das sogenannte Past Progressive, verwenden? Ja, we were in the middle of doing something. Also wir waren gerade mittendrin und etwas zu tun. Also für zeitlich begrenzte Vorgänge benutze ich das. Für vorübergehende Zustände, die gerade zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfanden. Das Past Progressive beschreibt eine Situation, die zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit gerade im Gang war. Also ich war mittendrin, etwas zu tun zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, also da hatte die Handlung schon begonnen, die war aber noch nicht abgeschlossen. Ja, zum Beispiel, I was driving home at midnight. Das heißt, ich habe meine Heimfahrt vor Mitternacht angetreten und bin erst nach Mitternacht heimgekommen. Ja, I was driving home at midnight. Gut. Past Progressive wird auch benutzt, wenn sich mehrere Handlungen überschneiden. So wird dann für die Hintergrundsituation das Past Progressive benutzt. Ja, also im Past Progressive wird dadurch eine unterbrochene Handlung beschrieben. Dann wird das Past Progressive mit Simple Past zusammen benutzt, um diese Überschneidungen darzustellen. Zum Beispiel, it was raining when I got up. Oder, I hurt my back while I was working in the garden. Ja, in der deutschen Übersetzung wird sowohl in der Aktiv- als auch in der Passivform von Past Progressive häufig das Wort gerade verwendet, um eben den temporären Charakter zu betonen, also vorübergehende Situationen und Prozesse, die nur im Moment Gültigkeit haben, beziehungsweise dass eine Handlung gerade im Gange war. So wird das dargestellt. Also, it was raining when I got up. Ja, es regnete gerade, als ich aufstand. Oder I hurt my back while I was working in the garden. Ja, also ich habe mich am Rücken verletzt, als ich gerade im Garten arbeitete. Na, also in Deutsch ist es ein bisschen strange. Ne? Ich gebe es zu, aber in Englisch, ja, man redet so. Ne? Das ist ganz natürlich. Ja, ich würde es in Deutsch wahrscheinlich umdrehen oder doch ein bisschen anders darstellen. Ja gut, ne, ich hatte gerade jetzt etwas von passiv gesagt. Ja, das gibt's auch mit Past Progressive. Ne? Also wie im Simple Past, passiv kannst du auch mit dieser Passivform in der Verlaufsform auch, ne, genauso auf eine unpersönliche Art und Weise über Fakten, Daten und Prozesse berichten. Etwas wurde also getan, das von jemand anders ausgeführt wurde. Eventuell warst du passiv dabei. Ja, wie wird das Past Progressive denn gebildet? Also immer mit was oder were, also mit der Ing-Form brauche ich ja immer eine Form von to be. Ne? Das ist halt so. Entweder eine I am sitting on a chair, ich sitze gerade auf einem Stuhl, oder I was sitting on a chair, ich saß gerade auf einem Stuhl. Also bitte immer mit was oder were und dann Ing am Verb dranhängen. Also zum Beispiel, I was talking oder you were talking. Also ich redete gerade oder du redetest gerade, um Gottes Willen. Oder he was talking beispielsweise. Ja, also die Satzstellung ist eigentlich hier auch ganz einfach. Also diese Form von sein, von to be, also des was oder des were, das ist immer zwischen Subjekt und Verb platziert. Also I was talking. Ja, you were talking. Ne? Da ist das was oder were schön dazwischen. Ja, Aussagesatz, ne? Das ist ja das, na, I was talking, you were talking. Verneinte Sätze, da hängt man halt ein not mit dran. Also I was not talking, you were not talking. Auch hier achtet bitte auf Abkürzungen, wenn ihr sprecht, meinetwegen. Aber schriftlich oder im Meeting oder so bitte tunlichst nicht. Ja, gut. Fragesätze. Ja gut, dann hängt man, also dann stellt man nur das was oder were am Satzanfang. Und also zum Beispiel, ja, were you talking? Ja, das ist eigentlich auch okay, ist eigentlich leicht zu merken. Signalwörter gibt es hier oft, zum Beispiel when. Oder while oder as, ne? So für als ich gerade oder während ich gerade, ne? Also when, while oder as. Und dann das Past Progressive. Das ist genauso wie das Past Present Progressive. Also mit manchen Verben geht das nicht, ne? Das sind so statische Sachen, die sich nicht bewegen. Also so mit Fakten oder so. Also ich kann es nicht bilden, zum Beispiel mit know. Oder want oder need, ne? Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Okay, und weil ja das Past Progressive, das soll ja so eine Hintergrund, Handlung ja darstellen. Also von daher passt es ja auch da nicht. Das ist ja keine Handlung, ne? No, want oder need. Passiv ist eigentlich auch relativ einfach, wie gesagt, also entweder was oder were. Dann brauche ich eine Ing-Form. Und dann kommt Being, ne, also da ist Being immer dabei. Und dann euer Verb dann in der zweiten Vergangenheit. Ja? So I was being taken to the hospital. Ne? Also ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Gerade, ja. Okay, gut. Ne? Also während ich gerade ins Krankenhaus gebracht wurde, was weiß ich, ist irgendwas passiert. Ja, so while I was being brought to the hospital, it started to rain, beispielsweise. Okay. Gut, warum ist denn die Unterscheidung zwischen Simple Past und Past Progressive denn wichtig? Ja, also es ist ein Unterschied in Englisch, ob eine Handlung immer stattfindet, das wisst ihr, oder niemals oder sowas, oder vorübergehend. Ja, das ist wirklich immer ganz wichtig, eben darzustellen in Englisch, ob eine Handlung vorübergehend stattfindet, beziehungsweise im Past Progressive eben stattfand. Ja, die Verbindung von Simple Past und Past Progressive in Haupt- und Nebensätzen Ja, eben zur Unterscheidung, ja, was ich gerade beschäftigt war, als etwas anderes passierte. Im Vergleich zu Deutsch ist eine feinere Nuancierung der stattgefundenen Handlungen und Geschehnisse möglich in Englisch und zuweilen echt notwendig, ja. Also Texte können so auch viel eleganter gestaltet werden. Das ist ja nicht nur für Schulaufgaben oder für Prüfungen wichtig, sondern auch wirklich auch im Business English. Also da braucht man das schon auch. Also und deine Abläufe und Geschehnisse, die werden bildlicher und verständlicher dargestellt, sowohl in Schriftform, aber auch in gesprochener Form, durchaus. Und oft hätte die ausschließliche Benutzung von Simple Past tatsächlich echt eine ganz andere Bedeutung als die Verwendung von Past Perfect. Ne, Simple Past wird ja nicht nur für abgeschlossene, sondern auch für aufeinanderfolgende Handlungen benutzt. Also, es ist hier dann schon ein Unterschied. Also, wenn ich sage, I was phoning my friend when the doorbell rang. Ja, also auf Deutsch, ich telefonierte gerade mit meinem Freund, als es an der Tür klingelte. Im Gegensatz dazu, wenn ich nur Simple Past benutze, I phoned my friend when the doorbell rang. Ja, das heißt dann auf Deutsch, ich rief meinen Freund an, als es an der Tür klingelte. Ja, also so nachdem es an der Tür klingelte, dann rief ich meinen Freund an. Ja, also es ist dann doch etwas eine ganz andere Bedeutung, ne? Ob ich jetzt Simple Past benutze oder Past Progressive. Noch ein Beispiel, I was driving home at midnight. Das bedeutet, ich habe die Heimfahrt vor Mitternacht begonnen. Wenn ich das in Simple Past sage, I drove home at midnight, das bedeutet, ich bin um Mitternacht in mein Auto gestiegen und habe die Heimfahrt begonnen. Ja, I was driving home at midnight. Also, ne, ich fuhr gerade heim, ne, um Mitternacht und dann ist vielleicht was anderes passiert, aber ich habe die Heimfahrt vor Mitternacht begonnen. I drove home at midnight heißt, ich bin um Mitternacht in mein Auto gestiegen und habe die Heimfahrt begonnen. Um Mitternacht. Ja. Ein anderes Beispiel, when he arrived, we were having lunch. Das bedeutet, wir aßen gerade zu Mittag, als er ankam. Mit Simple Past, when he arrived, we had lunch. Das heißt, also wir haben gerade eigentlich, wir haben mit dem Mittagessen gewartet, bis er ankam. Ne? Also when he arrived, we had lunch bedeutet, als er ankam, aßen wir dann zu Mittag. Ja, also die Unterscheidung, wann und wie genau etwas stattfand, ist wichtig in Englisch. Also ob vorübergehend oder aufeinanderfolgend. Ja, da habe ich ja doch ganz, 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 ganz andere Bedeutungen. Ja, die Frage ist ja, wie kannst du dir diese zwei Vergangenheitsformen, Simple Past und das Past Progressive, am besten merken und richtig anwenden? Ja, hier auch, wie ich auch in der letzten Episode schon sagte, für die Gegenwartsformen persönliche Beispielsätze üben. Ne? Also da hat man doch am ehesten einen Bezug dazu. Das merkt man sich halt echt am besten. Also Dinge und Tätigkeiten, die auf dich persönlich bezogen sind, auf Geschehnisse deiner Umgebung in der Vergangenheit. Und dabei immer bewusst unterscheiden bitte, ob etwas vorübergehend passiert ist, das wäre das Past Progressive, oder eben irgendwie aufeinanderfolgend war oder wirklich abgeschlossen war und so weiter. Das ist dann das Simple Past. Hierbei bitte auch immer eure Signalwörter merken, ganz wichtig. Und dann die Sätze nicht nur von Englisch ins Deutsche übersetzen, sondern überlegt euch deutsche Sätze. Und übersetzt die dann bitte ins Englische. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also es geht mir darum, nicht nur die einzelnen Worte zu übersetzen, sondern wirklich ganze Sätze und Satzbausteine üben, beziehungsweise erstmal lernen und dann üben. Weil so kannst du dir die Vokabeln und die Zeitformen viel besser merken, da die ja im Kontext sind, ne? Dadurch sind sie besser abrufbar. Also bitte übersetzen, übersetzen, übersetzen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja? Und üben, üben, üben. Gut. Und eben wirklich überwiegend von Deutsch ins Englische. Ja, welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es? Also wenn ihr neue Vokabeln habt, dann packt die bitte in Sätze. Also hier für die Vergangenheitsformen, sucht einfach vorher die jeweilige gewünschte Zeitform aus und die Regeln dazu einfach bitte vorher nochmal genau durchlesen, die Beispielsätze durchlesen und dann bildet ihr eure eigenen Sätze, dabei die Signalwörter beachten und bitte, wenn ihr Sätze bildet, dann bitte immer Aussagesätze, also, ne, da haben wir ja heute gelernt, also da braucht ihr eure unregelmäßigen und eure regelmäßigen Verben für Aussagesätze, ja, im Simple Past. Dann bildet bitte auch negative Sätze und Fragesätze. Ja, und dazu bitte auch immer mit verschiedenen Personen bzw. Pronomen, also I, you in der Einzahl, he, she, it, also da habt ihr alle, ne, Personen in der Einzahl, sag ich mal, und dann mit we, you und they dann für die Mehrzahl. Also da habt ihr schon ganz, ganz viele Sätze, 2 Dutzend Sätze pro Wort und Zeitform. Einmal in der aktiven Form und dann könnt ihr das Ganze nochmal in der passiven Form machen. Dann kann man das. Dadurch wird ja nicht nur das jeweilige zu lernende Wort durch die Wiederholungen gefestigt, sondern du erkennst vor allem, und das finde ich ja das Allerwichtigste dabei, da erkennst du die Struktur der Zeitform und die Regel dazu und die Satzstellung eben viel besser. Das wird viel besser verinnerlicht und du wirst dann mit der Zeit immer sicherer, ja, auch die richtige Form auszuwählen und die auch richtig anzuwenden. Hierbei ist es mega wichtig, wie vorhin schon gesagt, Übersetzungen, Übersetzungen, Übersetzungen von Deutsch ins Englische oder von Englisch ins Deutsche. Und nochmal die regelmäßigen bzw. unregelmäßigen Verbformen in der ersten Vergangenheit braucht ihr nur in Aussagesätzen. Ja? So, vorhin hat man gesagt, das mit den Übersetzungen, also bitte auch auf Vokabelkärtchen und auch die regelmäßigen Verben, weil das stimmt ja nicht immer überein, also die regelmäßigen Verben sind in Englisch nicht unbedingt in Deutsch auch regelmäßig, ja, sondern das wechselt sich ab, also das ist nicht gleich, also schreibt die bitte auch auf eure Vokabelkärtchen, hierbei auf die Rechtschreibung achten, schaut da wirklich genau nach, dass das auch ganz richtig ist. Auch bitte ganze Sätze auf eure Vokabelkärtchen schreiben. Wie gesagt, ganze Sätze lassen sich viel besser merken, viel besser abrufen und das Verständnis des Wortes und auch der Grammatik, die ist ja dann unweigerlich ja mit dabei, das ist alles mit drin. Ne? Also da habt ihr mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nicht nur zwei. Also bitte immer die Grammatik bzw. die jeweilige Zeitform zusammen mit den Vokabeln üben. Dabei könnt ihr ja die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, ne, zwischen Deutsch und Englisch ja beachten und beobachten. Das seht ihr ja dann, ne, wenn ihr das ja auch aufschreibt auf euren Vokabelkärtchen. Ansonsten ja, es gibt ja Übungsbücher, zum Beispiel ja den Red Murphy, das Essential Grammar in Use oder das Ganze in Blau, English Grammar in Use. Das sind ja irre viele Übungen und vor allem sehr, sehr, sehr gute, verständliche Beispiele und Erklärungen drin und ein sehr übersichtlicher, logischer Aufbau. Die zwei Bücher sind relativ umfangreich. Ansonsten, Leute, lesen, lesen, lesen. Was euch in die Finger kommt, was ihr halt gerne lest, ob das jetzt Comics sind oder dicke Wälzer mit 1000 Seiten, das ist egal. Bücher, Artikel, Magazine, Zeitungen, Texte, alles. Ja, also so lernt ihr das auch ganz, ganz gut. Videos gucken, Filme, Serien anschauen, sowas. Oder ja, besucht doch eine English Conversation Class, ja. Oder einen English Sprachkurs, beispielsweise für Business English oder auch für allgemeines Englisch, ja. Besucht doch mal so einen Kurs, zum Beispiel bei mir. Gut, ich mache es ja auch online oder in Präsenz, je nachdem. Genau, nochmal zurück hier zu unseren Zeitformen. Was solltest du dabei beachten, wenn du diese Zeitformen übst? Weil, wie ich immer wiederholen muss, also immer wieder deine Übungssätze überwiegend von Deutsch ins Englische übersetzen. Von Englisch ins Deutsch ist schon auch wichtig, vor allem anfangs, um die Vokabeln überhaupt erstmal zu lernen. Aber das ist auf Dauer eine Einbahnstraße. Ja, dadurch wirst du zwar vieles richtig verstehen lernen, aber du wirst oft nur schwer und wahrscheinlich ziemlich unsicher eigene Sätze in einer Konversation oder unter Zeitdruck formulieren können. Oft sogar falsch und missverständlich, ne? Das will kein Mensch. Also in einer persönlichen Konversation mag das nicht ganz so schlimm sein, aber für eine Prüfung oder Abschlussprüfung oder vor allem dann im Business-Englisch im Beruf muss dein Englisch ja einigermaßen gut sitzen und Missverständnisse müssen tunlichst vermieden werden. Also, wenn du es dann schon vom vielen Üben absolut gewohnt bist, dann, ne, so von Deutsch ins Englische, ganz, ganz oft. Also, ne, wenn du das schon von dem Üben wirklich gewohnt bist, dauernd von Deutsch ins Englische zu übersetzen, so wird es dir in deiner Prüfung und deinem Berufsleben und im Urlaub etc. auch sehr viel leichter fallen, englische Sätze recht gut und fehlerfrei formulieren zu können. Echt, ist wirklich so. Es wird dir dann auch leichter fallen, wenn du, wenn dir zum Beispiel die benötigte Vokabel, die du gerade denkst, Mensch, ne, ich muss das so und so übersetzen, aber das englische Wort dafür fällt einem gerade partout nicht ein, ne, das ist so. Und dann musst du ja dein Anliegen deswegen anders formulieren als ursprünglich gedacht und da musst improvisieren. Aber ne, wenn du diese Zeitformen gut geübt hast und wenn du wirklich ganz, ganz, ganz oft deine Sätze wirklich von Deutsch ins Englische übersetzt hast, dann ist das auch echt viel, viel leichter. Ja? Ja, eine flüssige Kommunikation ist natürlich etwas mehr als nur Grammatikregeln zu kennen, ist ja klar. Es setzt freilich auch ein einigermaßen gutes Vokabelwissen voraus und die Anwendung von Redewendungen. Vor allem setzt die gute Kommunikation voraus, ja, dass dein Grundwortschatz gut ab abrufbar ist. Im Business-Englisch, ja, da müssen deine jeweiligen Fachbegriffe aber echt gut sitzen. Ne? Also da, aha, ne, dass es einem vielleicht gerade nicht einfällt, okay. Aber ne, normalerweise, die müssen echt gut sitzen, deine Fachbegriffe, und du musst in deren Anwendung schon sicher sein. Im Grunde genommen, beides, also Grammatik und Vokabeln, die ergänzen sich. Ja, und das eine ist ohne das andere nicht wirklich machbar. Aber was ich vorhin gesagt hatte, und ja, ich würde eigentlich immer sagen, also gerade jetzt nach vielen Jahren Unterrichtserfahrung, dass ein fundiertes Grammatikverständnis tatsächlich überwiegt, wenn du gutes Englisch lernen und anwenden möchtest. Fehlende Vokabeln kannst du locker mit einer guten Grammatikanwendung kompensieren. Ja, das ist so. Eine gute Kommunikation benötigt, wie schon gesagt, zudem eine einigermaßen klare Aussprache und ein gutes Hörverstehen. Und es erfordert deine Fähigkeit, die Sprache jeweils entsprechend anzupassen, je nach Situation im beruflichen Kontext oder schulischen Anforderungen und auch jeweils den Leuten anzupassen, mit denen du gerade sprichst. Ne? Die können ja von Gott weiß woher kommen. Es spricht nicht jeder ein gutes Englisch oder ein schlechtes Englisch. Meistens ist es irgendwo dazwischen. So, ein solides Grammatikwissen, ja, hilft dir dabei, dich nicht nur klarer auszudrücken, sondern auch flüssiger und gewandter und sicherer zu sprechen und zu schreiben. Ne? Ist ja auch wichtig. Wenn du also die wichtigsten Grammatikregeln und die Anwendungen der englischen Zeitformen kennst, wirst du viel weniger Zeit brauchen dafür, das, was du sagen möchtest, zu formulieren und kannst vor allem so auch sogar, wie gesagt, unnötige Missverständnisse vermeiden. Jo, also benutze bitte dein Sprachkursbuch oder Übungsbücher oder Übungsaufgaben, zum Beispiel im Internet, dein Grammatikwissen regelmäßig aufzufrischen, besonders vor Klausuren, vor Meetings oder einfach um eine E-Mail korrekt zu schreiben oder besuche eben wirklich einen Conversation-Kurs oder einen Sprachkurs. Man muss also wirklich immer drin bleiben, sonst rostet das ein und es schleichen sich Fehler ein und also man braucht wirklich immer mal wieder eine Auffrischung. Das ist auch ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, gerade mit den Zeitformen. Habe ich jetzt über die Jahre immer wieder erfahren, das muss man immer mal wieder üben, nochmal zurück zu den Wurzeln, die Regeln nochmal anschauen und alles nochmal üben und dann geht es auch wieder. Man braucht einfach ab und zu mal ein Update, ne? Eine Auffrischung auch. Ja, gut, Leute, so, das war es jetzt mit meinen vielen Erklärungen zum ersten Teil englischer Vergangenheitsformen für euch. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast-Folge hilfreich gefunden. Ja, heute habt ihr wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind für euch zum Englischerlernen und Üben und Lernen. Weitere wichtige Tipps und Erklärungen dazu gibt es für euch in weiteren Podcast-Episoden zu den weiteren Zeitformen. Ja, falls ihr zur heutigen Podcast-Episode Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne wie immer einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen in einer späteren Podcast-Folge beantworten oder auch als E-Mail. Kein Problem. Meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Webseite www.mrsjoyce.de, also MRSJOYCE.de. Ebenso könnt ihr mir ja auch schreiben, was euch momentan besonders interessiert am Englischlernen. Und ich werde das ebenso in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich hoffe also, dass euch diese Podcast-Folge über die beiden Vergangenheitsformen gut gefallen hat. Und ich freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu können, falls ihr mögt, zur nächsten Folge. Darin und in den nächsten Jahr drei Folgen bleiben wir noch etwas in der Welt der Englischgrammatik. Ich werde euch nächstes Mal einiges über die englischen Vergangenheitsformen Present Perfect und Past Perfect und deren Progressive Formen erzählen. Also das ist dann die zweite und die dritte Vergangenheit. In welchen Fällen musst du Present Perfect verwenden? In welchen Fällen kannst du Past Perfect verwenden? Warum ist die Unterscheidung zu Simple Past denn wichtig? Wie kannst du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden? Und auch hier wieder Übungsmöglichkeiten und was es dabei zu beachten gibt. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören heute und vor allem danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung, um mir weitere informative Podcast-Episoden für euch zu ermöglichen. Also bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.